mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Heute könnt ihr euch freuen auf einen Mann, von dem ich mir sicher bin, dass ihr noch nicht so viel von ihm wisst, aber alle seine Lieder mitsingt. Es geht um Álvaro Soler. Und ich muss sagen, Clemens, auch du als Mann, als gefestigter, im Leben stehender Mann, musst zugeben, dass dieser Álvaro einer der schönsten Menschen ist, die du je gesehen hast.
Ja, und auch einer der sympathischsten. Als Mann ist das ein bisschen schwer zu hören diesmal, weil man halt so denkt, da ist so viel bei dem, was ich nicht habe. Weißt du? Ich glaube, das wird vielen anderen Männern heute auch so gehen. Aber tolles Gespräch natürlich und ein wirklich wahnsinnig sympathischer Typ.
Ja, also wir reden übers Wohnung restaurieren, wir reden über Musik, wir reden aber sehr viel auch über Essen und Kochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich bei diesem lieben Mann sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Ob er wohl eine Alexa hat? Der Álvaro, war das eine gute Überleitung?
Hammer-Überleitung. Wenn, und falls ihr eine Alexa habt, ihr könnt uns mit der Alexa hören und natürlich auch Álvaro. Ihr müsst einfach nur sagen, Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Also Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Und dann hört ihr uns einfach und wir würden auch gerne wissen, wo ihr uns hört. Wenn ihr Lust habt, schickt uns einfach mal eine Mail an hallo@barbaradio.de, damit wir einmal so ein Feedback kriegen. Wo hört ihr diesen großartigen Podcast?
Ja, auf welchem Gerät auch. Ja, wir wollen die Kanäle checken, sozusagen, damit wir euch noch besser füttern können. Jetzt füttern wir euch aber tatsächlich mit Soul Food, kommend heute von einem wunderbaren Musiker, einem ganz, ganz tollen Mann. Viel Spaß mit den Waffeln einer Frau, heute mit Álvaro Soler. 1, 2, 3, 4, herzlich willkommen. Ich habe heute einen Mann in der Leitung. Oh mein Gott, da tut's wirklich, da schmerzt das Herz, dass wir uns nur zugeschaltet sind und wir uns nicht gegenüber sitzen. Álvaro Soler ist heute bei uns. Hallo!
Barbara, es freut mich unglaublich sehr. Ich bin so happy, dass ich endlich dabei bin. Ich feiere diese Show. Ich habe mir gestern Abend noch mal so voll viele Kapitel angehört, um so richtig gut reinzukommen nochmal. Alle meine Freunde, die bei dir waren schon, habe ich nochmal gehört, was die da für Quatsch gemacht haben. Und dann dachte ich, oh Mann, ich freue mich auch sehr. Also vielen Dank für die Einladung.
Ach, du bist ja wahnsinnig süß. Also welcome to the club. Jetzt bist du auch dabei. Es ist jetzt so ein bisschen, es hing so ein bisschen an dir, dass man so, dass du der Einzige eigentlich warst, der noch nicht in der Show war. So, es ist uns auch aufgefallen.
Ja, okay. Das Gefühl ist komisch.
Aber
ne?
Wir waren aber es halt nicht sicher.
Ich bin befreit. Ich bin befreit.
Du, aber ich meine, so, ich sage mal, nicht mehr so das direkte Auftreten, die Leute nicht mehr so direkt treffen, alles irgendwie so per Remote, heißt es ja, Event machen, ist ja momentan voll in. Also insofern sind wir total im Trend. Wie
total.
Ist es dir ergangen im letzten Jahr?
Das ist gut. Uff, also ich glaube, es gab viele Momente, also ich glaube so Zusammenfassung, ne, von dem ganzen Jahr für mich, war so, dass all diese Probleme, die man selbst hat, mit sich selbst meine ich jetzt, ich gehe jetzt so ganz tief, ja, direkt schon am ersten Satz.
Ja, bitte.
Denke ich, ne, wirklich, ich denke, mit der ganzen, wenn man unterwegs ist, wenn man Konzerte hat, man macht Interviews, man schreibt Songs und so, und dann irgendwann, wenn man halt nur zu Hause sein kann, und unter diesen vier Wänden ist oder innerhalb, hat man auf einmal mit sich selbst zu tun und es ist viel schwieriger, als wenn man halt unterwegs ist und es immer nach hinten schiebt. Und das ist, glaube ich, das, was passiert ist dieses Jahr. Es ist echt gut gewesen, ich glaube nicht nur für mich, sondern für alle, auch für meine Familie und alle zusammen, dass jeder Zeit hatte für sich selbst ein bisschen, um zu gucken, ob alles so ist und alles so stimmt, wie es ist. Und das ist sehr gut. Ich hatte bei mir halt noch keine Zeit gehabt davor, seit 2015, zu überlegen, was alles überhaupt passiert ist, weil es ist so viel passiert in sehr kurzer Zeit. Und deswegen war es sehr gut für mich, ja.
Also jetzt wollen wir natürlich genauer wissen, wo hast du bei dir genau hingeschaut, was hat dir an dir gut gefallen und wo hast du Punkte erkannt?
Ich
wünschte, es wird gar nicht so körperlich werden, wie ich es mir vorstelle. Und wo hast du Punkte erkannt, wo du dir gedacht hast, oh, hier laufe ich Gefahr, dass es vielleicht sich ein bisschen in eine falsche Richtung entwickelt?
Klar, ich glaube so musikalisch, wenn man jetzt sagt, das ist ja auch immer so eine Frage, ich hatte ja so ein Jahr Pause, um Musik zu schreiben, ich habe ja auch 2019 September so ein bisschen gesagt, okay, ich mache jetzt ein bisschen eine Pause, ich kann nicht mehr, ich kann nicht hier zwischen den Interviews und dann noch die Tour und dann noch, du hast 3 Tage, um einen Hit zu schreiben, das war dann irgendwann zu viel, also irgendwann macht es Spaß, aber man kann es noch und irgendwann denkt man, okay, das Lied klingt genauso wie das davor, das kann jetzt nicht sein, also die Kreativität ist einfach limitiert und dann muss man, glaube ich, einfach Erfahrungen wieder sammeln und sagen, okay, ich muss jetzt einfach wieder mal normale Sachen machen und ja, das habe ich dann eben gemacht. Ich habe eben gemerkt, dass musikalisch war eine Riesenfrage, mache ich jetzt so weiter, wie ich davor gemacht habe, oder gibt es einen Stylewechsel, oder heiße ich jetzt immer noch Alberto Toilette? War immer klar, aber das, ich weiß nicht so, weißt du, die nächste Single, was für ein Style wird sein, ne? Und das ist, glaube ich, so viel Zeit zu haben ist manchmal gut, aber manchmal auch sehr schlecht, weil man überdenkt dann alles zu viel. Manchmal ist es gut, dass man nicht so viel Zeit hat, dann macht man einfach,
also,
ohne zu denken.
Ich glaube, bei all den Leuten, die sehr viel gearbeitet haben und so wie du, also die ganze Zeit auf der Überholspur waren, denen hat es eigentlich schon ganz gut getan irgendwie, weil es ist, glaube ich, schon wichtig, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, was mache ich hier eigentlich? Und ich habe mit ganz vielen gesprochen, die auch so erfolgreich sind wie du und die einfach plötzlich gemerkt haben, zum Beispiel, ich habe ja gar keine Freunde. Oder ich schaff's gar nicht, irgendwie 6 Leute einzuladen und ein Essen zu machen, weil ich weiß gar nicht irgendwie, wie das alles geht noch so. Ich kenn's nur noch, dass ich irgendwie einen Telefonhörer in die Hand nehme und den Roomservice bestelle. Ist dir das so gegangen an manchen Stellen, dass dir aufgefallen ist, ich habe echt die ganze Zeit in Hotels gelebt und irgendwie alles wurde mir immer serviert und wenn ich gesagt habe, heute mal ohne Kohlensäure, dann hat's mir jemand einfach so hingestellt.
Genau, also jein, weil ich habe schon sehr viel Kontakt mit Bodenständigkeit oder so. Also ich liebe es selber Sachen zu machen und ich bin in Berlin umgezogen und so auch und dann habe ich den Umzug zusammen mit den Leuten da gemacht, damit die Wohnung selber gestrichen und so, damit ich noch in Kontakt bin mit der Arbeit, weißt du, das ist wichtig. Und dann dachte ich, nach dem Abkleben, so nach einer Stunde Abkleben von allem, dachte ich, oh Gott, ey,
es ist auch okay, wenn jemand
müssen.
Anderes abklebt.
Genau. Das, und dann rufe ich so meinen Manager an und hey, wie geht's dir? So der, ich so, oh Gott, ich kann nicht mehr und so, Alter, ich meine, dir geht's ja nicht schlecht, dass du jetzt nicht jemand dafür zahlen kannst. Und ich so, ja, ich weiß, aber ich muss es selber machen. So irgendwie war es so. Ich wollte so diese Connection haben mit der Wohnung auch. Ich dachte, irgendwie, wenn ich selber streiche, dann wohne ich da drin und denke, das habe ich gemacht, das ist so mein kleiner Ort und das ist schön, das muss man alles machen und sich auseinandersetzen, die ganzen Lampen oben dran machen und dann denken, oh Mann, ey, die Decke ist einfach, hat so eine Metallfläche, da muss man durch und dann muss man diesen Impact 9000 sich kaufen, damit das durchgeht und so. Also,
ich kann das total gut verstehen, weil ich zum Beispiel auch immer der Meinung bin, wenn man sich sein Leben so vorbereiten lässt von irgendwelchen Leuten und man kommt dann nur noch, um sich an den, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gedeckten Tisch zu setzen oder in das gemachte Haus und alles ist fertig vorbereitet, und man kommt dann nur noch zum Stoffwechsel da so rein, dann hat es keine Seele. Ich finde auch immer, und das meine ich ernst, und ich glaube, damit sind wir beide auf dem absolut richtigen Trip, es muss ein bisschen wehtun.
Na klar,
ich finde, es muss ein bisschen wehtun und es muss so Dinge geben. Ich meine, Catering bestellen und sagen, hier, ich habe 15 Leute eingeladen, ich lasse das catern, das kann jeder. Aber sich den ganzen Tag in die Küche stellen und es dann auch wirklich kochen und am nächsten Tag auch die Küche wieder aufräumen und so, das sind Sachen, die ich finde, gehören eben zum Leben dazu. Und es ist so schade, dass es viele gibt, die das dann so outsourcen.
Boah, wenn du mit Kochen anfängst, ey, dann ist die ganze Stunde, die wir sprechen, nur über kulinarische Ereignisse. Das wird, also,
man hat ja sonst nichts mehr.
Nee, genau. Oh Gott, Essen, ey. Wirklich, ich bin so ein Verrückter mit dem Essen. Es ist wirklich, ich liebe es ja auch. Ich habe ja bei mir zu Hause jetzt eine offene Küche und das ist mein Traum immer gewesen, weil also für mich ist Essen heißt für mich eben, ich mach's ganz, ganz klein nur, weil ich gehe schon ins Thema rein. Also Essen ist für mich Leute zusammentun und dass Leute zusammenkommen. Und das ist in Spanien, habe ich das immer so erlebt. Und wenn man kocht, dann heißt das, ist es ein Event. Das ist wie wenn man, also es macht keinen Sinn, alleine zu kochen. Auch das ist immer traurig. Ich finde es immer, wenn Leute dazu kommen und in der offenen Küche kann man eben wie eine Bar. Ich bin in der Küche und die Gäste sind sozusagen auf der anderen Seite der Theke und können, ich serviere denen gleichzeitig so ein bisschen Käse, so ein bisschen Wein, ein bisschen Jamon oder was auch immer. Und ich habe jetzt ganz schöne Supermärkte gefunden in Berlin und ich war auf der Suche nach dem perfektesten Jamon und ich habe den jetzt gefunden.
Oh, wo?
Ja, im Frische Paradies.
Ja, da gehe ich auch hin, ich wollte sie gerade sagen. Mehr geht nicht. Ich habe auch an Weihnachten nur Gutscheine vom Frische Paradies verschenkt an alle Menschen. Gut. Und alle waren glücklich, weil die da immer hingegangen sind und haben ihr Zeug da irgendwie abgeholt. Was hat man denn auch sonst noch? Ich bin auch immer, ehrlich gesagt, als ich dann so wusste, okay, ich habe jetzt die Woche nicht so viel zu tun und dann ich fahre dann einkaufen und ich fahre dann und dann setze ich mich mittags schon hin und fange an, so Auberginenmus mit Tahini zuzubereiten und auch sehr in großen Mengen, weil man kann ja gar niemand so richtig einladen, aber es ist irgendwie für mich auch das Allerschönste tatsächlich. Und lustigerweise, ich habe auch so gemerkt, ich finde das dann manchmal, ich denke mir, hoffentlich werde ich nicht so eine alte Tante, die immer nur sagt, ich habe Marmorkuchen gebacken und so. Aber ich finde auch, für mich ist Gemütlichkeit immer gekoppelt mit Essen. Also ich erlebe mich auch, wie ich mit meinen Kindern rede und sage, heute machen wir es uns ganz gemütlich. Und dann sage ich denen erstmal, was es zu essen geben wird und so. Das kümmert Kinder natürlich alles überhaupt nicht. Und so. Und ich sage dann immer, dann mache ich das und dazu gibt's das und das. Und dann merke ich irgendwie so ein bisschen, dass ich, für mich geht Liebe, Gemütlichkeit, Gastlichkeit, Freundschaft immer über Essen.
Du bist auch Spanisch, glaube ich. Also
ja, das glaube ich auch.
Olé, warte.
Kannst du dich noch an deine, also du hast ja, du kannst ja vergleichen, Spanien, Deutschland und auch Japan, kannst du es vergleichen oder ist es zu lange her?
Mit
du
Essen?
Hast
auch in Japan gelebt. Klar. Doch, ja. Okay. Ich habe ja von 10, als ich 10 war, bin ich hingezogen, mit 17 wieder zurück.
Meine Pubertät. Ach so, dann ist also die wichtigste, deine ersten Küsse mit Japanerinnen ausgetauscht.
Ja, Halbjapanerin.
Ah, noch besser. Ich bin auch, mein Vater
ist Viertel
Japaner, ja.
Das merkt
also,
man, ja.
Aber Fans hilft, ja, ich weiß.
Also die Haarfarbe ist halt so total japanisch.
Ja, das ist ja wurscht, das sind ja nur Oberflächlichkeiten, es geht ja um das, was ich in mir habe. Genau. Wie muss ich mir dann deine Küche, kann man die spanische mit der japanischen Küche in irgendeiner Form zusammenbringen? Nein.
Doch, man kann, wirklich. Also ich glaube, es gibt, also in was so Öl angeht, nein, weil in Spanien ist einfach, wenn was fehlt, dann einfach Öl drauf. Und dann denkt man, öfters macht man es ja zu Hause, ne? Ich will diese Aubergine so sanft machen und so saftig und so. Und dann macht man sie zu Hause, ist ja voll trocken und dann denkt man, ich habe doch Öl reingemacht und so. Dann guck mal, wie die es machen da. Und es ist einfach, eigentlich ist es Öl mit Aubergine. Und dann ist es so, genau. Dann checkt man, wie es läuft. Italien ja auch. Aber Japan ist halt, erstens, also viele Leute denken ja, japanische Küche ist nur Sushi und so, ne? Und heutzutage ist es ja schon besser geworden. Dann weiß man, es gibt Ramen, es gibt Tonkatsu, es gibt die Edamame, es gibt sehr viele japanische Gerichte, Teppanyaki, Sukiyaki, so viele Sachen. Und das alles ist mega healthy in Japan. Ich finde, dass die japanische Küche eine der gesündesten Küchen sind, also Gerichte, die sie haben, je auf der Welt. Und
ja.
Und sowas, was sehr ähnlich ist zwischen beiden, ist, dass sie diese Tapas-Sache haben. Also in Japan heißt es, das Wort nicht ein. Izakaya ist so wie Tapas in Spanien. Und das heißt, du gehst zu einem Izakaya-Restaurant und dann gibt's halt, kannst du Bier bestellen, was auch immer, und dann kriegst du diese kleine Tapas. Dann hast du ein paar Tapas von Nigiris, ein paar Tapas von Oktopus mariniert, ein paar Tapas von sowas, und dann teilst du es auch mit den Leuten, weil das ist auch da, auch zum Teilen. Das ist so ein Social Event sozusagen. Und das ist, was Essen halt immer ist. Und das ist sehr ähnlich mit Spanien, das ja.
Also ich möchte unbedingt in deine offene Küche eingeladen werden, wenn ich mit dem Flamenco-Rock zu dir komme und wir dann gemeinsam unseren spanisch-japanischen Wurzeln frönen.
Machen wir so.
Machen wir genauso. Du hast es geschafft, mit deinen Fans irgendwie ganz gut in Kontakt zu bleiben. War es ein bisschen deine Sorge? Wie kann ich weiterhin meine Fans irgendwie ansprechen, wenn ich die nicht mehr auf Konzerten irgendwie so sehen kann oder wenn viele Sachen flach fallen? Oder hast du auch mal gedacht, ich ziehe mich jetzt einfach auch mal ein Jahr lang zurück und es mir wurscht, was die Fans machen.
Ich glaube, also ich habe auch nie so wie Ed Sheeran oder sowas, ne? Der sagt dann so immer, hey guys, I need a break, I need experiences, I need to live life, I will be back soon, wait for me und so, ne? Und bei ihm natürlich wartet jeder auf Ed Sheeran, auf mich halt nicht jeder, aber deswegen, ich habe erstmal eine andere
Hast
Geschichte.
Hast gedacht, wenn du dich verabschiedest, dann am Ende vergessen die
dich. Dann ist es vorbei, Alter, das ist vorbei. Nein, und dann, aber ich habe gedacht, ich mache weiter, ich mache jetzt keinen so abrupten Stopp. Vor ein paar Wochen habe ich vor der letzten Single, auch gesagt, ich bin kurz eine Woche raus und so, weil ich immer denke, es ist, bevor man was postet, was kacke ist, lieber nichts posten. Und das ist so, ne, weil öfters denkt man, okay, ich habe nichts zu posten, aber ich muss was posten, weil ja jeden Tag und was auch immer. Und dann postet man was nicht richtig ist oder irgendwie rückblickend ist es dann richtig komisch, wo man denkt, was habe ich da gemacht? Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man sowas beibehält, dass man trotzdem das Kriterium irgendwie beibehält. Und in dem Fall war es bei mir so, in der Quarantäne, als die angefangen hat, ne? Ich hatte, vor der Quarantäne war ich in Kenia, ich habe dann ein NGO-Projekt gemacht, ich habe da naja, ich bin Pate von einem Kind in Kenia. Und dann haben wir das Projekt vor der Quarantäne genau gemacht. Das heißt, ich hatte da ganz coole Videos geschossen mit meinem Kumpel, die wir da veröffentlichen konnten. Das heißt, irgendwie wurde es immer noch, also es ist weitergegangen auf YouTube und so weiter. Und dann kam die Quarantäne und das Ding war, ich war zu Hause mit meiner Freundin und lustigerweise kamen dann vor viele Interviewanfragen, weil alle wollten wissen, wie es uns geht in der Quarantäne und was man da macht überhaupt, ne? Und dann hatte ich ja, ich wollte ja keinen Song releasen und trotzdem gab es dann sehr viele Interviews und das war natürlich auch voll ungewohnt, aber auch schön, weil man konnte dann, ich glaube, jeder von uns hat in der Quarantäne viele Follower dazu bekommen, weil viele Leute dann zu Hause waren und dachten, okay, ich muss jetzt irgendjemandem folgen, ich muss jetzt irgendwie, endlich, ich brauche Entertainment. Und dann haben sie Leute gefolgt und wir hatten irgendwie so 30.000, 40.000 Follower mehr in den ersten Wochen und dachten, okay, wir haben eine Verantwortung jetzt, weil wir sind jetzt eine, wir müssen was
natürlich
machen.
Natürlich, die warten natürlich auch. Und dann hast du aber, dann hat dich das ziemlich kreativ ja auch, du hast dann eigentlich sofort dich hingesetzt und hast geschrieben, so ganz ohne Druck, oder?
Ja, genau. Ich habe sehr viele, ich habe erstmal viel für mich geschrieben, sehr viele Songs und mit Sophia zu Hause haben wir eben auch sehr viel zusammen gemacht, zum ersten Mal, weil wir haben im Januar ein Studio zu Hause aufgebaut, was halt perfektes Timing war dann, weil ich dachte, Mann, ey, also perfekt könnte es nicht gehen, also es war einfach sehr gut wegen der Quarantäne danach und ich hatte dieses Spielplatz zu Hause mit den ganzen Instrumenten, dem Klavier, mit dem Bass, mit allem und es war sehr, sehr gut, es war eigentlich perfekt und wir haben zusammen viel gemacht, also mit anderen Leuten über Zoom auch, das hat dann auch geklappt. Und dann haben wir einen Song zusammengeschrieben und den haben wir dann auch released, Barrera Casa. Das ist, das heißt sozusagen, naja, Barrera Casa heißt nach Hause fegen. Und nach Hause fegen auf Spanisch ist ein Ausdruck für das Wichtige ist zu Hause sozusagen. Und dann, wenn Leute nach Hause fegen, dann ist es fürs eigene Interesse. Und das heißt in dem Fall, wir müssen auf uns selbst achten und jetzt in uns selbst schauen. Und das war dann dieses Lied und es wurde dann zu dieser Quarantäne-Hymne sozusagen in der Zeit und das war krass, dann die Leute haben es in den Balkons gespielt abends, um 8 Uhr abends gab es ja in Spanien immer, haben die Leute geklatscht, also wir sind immer rausgegangen um 8 Uhr abends und haben geklatscht für Sanitäter, für alle, die gearbeitet haben in der Zeit und das Land gerettet haben sozusagen und wir haben dann, dadurch, dass wir die einzigen waren in der Nachbarschaft, die Musik gemacht haben, ich hatte so ein Guitar-Amp, das habe ich dann auf die, so oben hingestellt. Und Musik ganz laut aufgedreht und öfters haben auch die anderen das gemacht und haben dann den Song gespielt. Also es war cool. Wir haben auch diese We Are The World mäßige Songs gemacht mit voll vielen spanischen Künstlern zusammen und es war echt schön, dass das Studio zu Hause war, dass wir das irgendwie auch so benutzen konnten und keine Limitierung.
Also das heißt, das war am Anfang noch in Spanien, da warst du in Spanien.
Das war ja auch schlimm, weil in Spanien war es ja schlimmer als überall anders.
Ja, viel schlimmer, viel schlimmer.
Ja, man durfte gar nicht raus. Ich habe mich gefühlt wie auf dem Mond, weil es war wirklich so, rausgehen und Maske und Handschuhe, Supermarkt einmal die Woche und ansonsten immer zu Hause.
Ja, Wahnsinn. Ja, man hat ja auch gar nicht einschätzen können am Anfang, was jetzt passiert. Das war ja wirklich so, wenn man vom Einkaufen kam, wollte man fast unter so eine Desinfektionsdusche gehen irgendwie, bis man dann
ich
mal
bin ja unter
hat,
die normale Dusche gegangen mit Seife. Das war natürlich die Desinfektion. Aber das jedes Mal. Und dann die Klamotten waschen auch, weil man wusste nicht, was das heißt, wie dieses Virus ist. Also man wusste nicht, ob das Virus rumhüpft über uns oder wie ansteckend es wirklich ist. Keiner wusste gar nichts. Ja.
Ja, ja, ich habe ein Bild von deiner Freundin Sophia gesehen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr wart die ganze Zeit eingesperrt, du hattest Lederhandschuhe an, ihr habt euch gegenseitig eingeseift, die ganze Zeit geduscht und
war schön,
das klingt eigentlich ganz schön.
Sie hat auch mein Bart abrasiert, war nicht so schön.
Ja, das erste Mal seit 6 Jahren, habe ich gelesen, hast du dich rasiert.
Ja, man kommt auf verrückte Ideen, ne, diese...
Ja, total. Ja, diese Verzweiflungssachen, wenn fängt dann an, am eigenen Körper irgendwas zu verändern und da ist der Bart doch immer noch das, was man am ehesten
richtig. Und dann habe ich meinen Bart, das Krasse ist, ne, weil ich habe keine Angst vor sowas und wenn ich denke, ich habe 2 Wochen Zeit, dann mache ich das mal, dann wächst das wieder nach. Aber ich wollte es nicht machen, wenn Sophia nicht mir ihr Go gibt auch ein bisschen, ne, weil dann muss sie mich ja auch haushalten ohne Bart in der Zeit, zu Hause, jeden Tag. Und dann dachte ich so, okay. Und dann hat sie mir gesagt, hey, wieso rasierst du nicht deinen Bart? Und ich so, okay, dann gehen wir jetzt zum Supermarkt und holen jetzt Rasiermaterial.
Und holen mal so 12 Rasierer, ja.
Genau. Und dann habe ich das dann gekauft, wir sind dahin und dann habe ich es gemacht. Und dann habe ich sie dann, als ich sie so geküsst hat, sie hat mich nicht küssen lassen, weil sie meinte, du bist so wie jemand anders. Es ist so, als ob ich gerade mit dir fremd gehe. Komisch. Und ja, weil natürlich, komisches Gefühl. Aber vielleicht auch sexy, ich weiß nicht.
Also ich finde auch, also so ein bisschen Abwechslung. Und wenn das die einzige Abwechslung ist, die einem bleibt in einer Beziehung, dann halt ab und zu mal mit Bart und ab und zu mal ohne. Dann hat man zumindest... Für Frauen wäre es eigentlich ideal, wenn der Bart erfunden würde, der hier frei ist und der nur an den Seiten sozusagen ist, weißt du? Das ist aber nicht, ich glaube,
die Sideburns,
das steht
die
niemandem.
Bekannten Sideburns. Aber ja, es ist dann sehr Rock'n'Roll direkt. Direkt alles. Ja.
Du bist mit deiner Freundin, ja, also ganz öffentlich in der Presse und die sieht man. Und erst dachte ich, es wäre Jennifer Lopez, aber dann habe ich gesehen, das ist deine Freundin, die da irgendwie auf so einer Trommel sitzt. Hat dir keiner gesagt, lass die da raus, weil du kriegst tausendmal mehr weibliche Fans, wenn du deine Freundin nicht zeigst?
Na, also jein. Ich glaube, also das Ding ist, am Anfang haben wir das wirklich so... privat gehalten, weil wir nicht wussten, was passieren wird. Und in der Zeit, du musst auch verstehen, ich hatte einen Song rausgebracht, der hieß Sophia. Ne? Und dann sie hieß dann auch Sophia. Und das ist ja nicht wegen ihr gewesen. Deswegen ist es halt komisch. Und dann hätten die ganzen Alarmglocken angefangen. Und wir hatten keine Lust, dass, weil wir selber nicht wussten, was mit uns war. Wir wollten erstmal selber privat gucken, was wir sind und dann erst, dass die Leute danach das auch beurteilen können. Und das, ich glaube, wir haben ein Jahr gebraucht, bis es überhaupt public war und wir haben es sehr gut versteckt. Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich finde das total cool. Also das ist, ich finde das cool, weil es, ich glaube, dass schon viele so die ganze Zeit immer so tun, als wären sie, ja, wobei, das stimmt eigentlich nicht.
Heutzutage also, nicht mehr so ganz.
Nee,
ich weiß,
stimmt,
das hast du auch mit
du
Nico,
recht.
Mit Nico gesprochen. Und,
ja, mit Nico,
der
hat ja auch eine Freundin. Ja. Und jetzt Mark Forster mit Lena. Das macht mich natürlich fertig. Die ganze Zeit vorzustellen, dass Mark Forster aus Pirmasens Kaiserslautern jetzt weiß, wie Lena nackt aussieht. Das finde ich schon.
Ja. Oh Gott. Ja, das stimmt. Das ist eine
oder?
Gute Frage.
Oder? Die ganze Welt will das wissen. Und er weiß es. Und er ist so ein Pelzerbub.
Aber sie
weiß
auch, wie er nackt aussieht. Und ohne Cappy.
Ja,
das ist
bedrückt
auch
mich auch. Ja, genau. Ja, letztens habe ich die so, weil ich musste echt lachen, weil ich dachte mir, ach, wie schön. Weil man sieht die, man stellt die sich immer so vor, Lena mit den Haaren, die so sagt, swipe up und so total schön hergerichtet. Und er irgendwie so mit seinem Cappy. Und dann habe ich sie aber letztens auf diesen berühmten Fotos, wo man sah, dass sie jetzt schwanger ist und so, einfach mit einer geöffneten Kofferraumklappe gesehen. Er ohne Cappy im Jogginghose und sie mit einem dicken Bauch einfach, wie die so einen Mineralwasserkasten anreicht. Und dann dachte ich mir, ach Gott sei Dank,
oder
ganz
Wodka.
Normale Leid. Nein, es war ein Mineralwasser, aber so ein Designer in Mineralwasser, wo die Flasche gut aussieht, wenn sie auf dem Tisch steht. Es hat mich sehr, gefreut. Also, weg
ich
von...
Ich mich auch, also ich freue mich auch.
Ja, ja oder? Das ist doch toll. Ja, das hast du alles noch vor dir. Was meinst du, was dir für Lieder einfallen, wenn du Vater wirst, oder?
Bestimmt, total anders, also... Ja,
ich stelle mir das toll vor, Songs. Dass du Lieder schreibst. Ja, du kannst Lieder schreiben für deine Ehe, für deine Hochzeit und dann für dein erstes Kind. Und dann werden die vielleicht Welthits, so wie die anderen. Und dann, und dann kann ein Kind hinterher sagen, das wurde für mich geschrieben.
Ja, also das hast du jetzt so sehr kitschig gesagt, aber trotzdem ist es sehr schön manchmal, ja. Wenn das passiert und wirklich so klappt, ja, total. Also ich glaube, Musik sind ja Erinnerungen auch, ne? Und dann so wie Gerüche und Orte, und Vibes und sowas, hat Musik ja auch sowas, dass man, wenn man Musik hört, direkt an so eine Zeit wieder dran erinnert wird. Ne? Das ist fantastisch. Das ist eine große Kraft der Musik.
Von welcher Band, weil du gerade sagst, es erinnert dich, gibt es irgendjemand, der so dein Hero war, der über deinem Bett hing oder irgendjemand, für den du geschwärmt hast?
Ja, ich hatte keine Poster, aber ich bin ein großer Fan von John Mayer gewesen und bin immer noch. Und ich habe viele, also ich spiele Gitarre oder mein Gitarrenstyle ist ein Versuch, also ich habe meinen Gitarrenstyle gefunden im Versuch so spielen zu können wie John Mayer und als ich gescheitert habe, habe ich meinen Style gefunden und das ist einfach so, es ist einfach unglaublich kompliziert, wie er spielt, aber trotzdem habe ich so ein bisschen, das ist glaube ich cool, sowas zu haben, ne, und öfters denkt man, okay, ich schaff's nicht, ich werde nicht so spielen wie der oder die oder was auch immer. Man hat ja seine Vorbilder. Aber dann merkt man gar nicht, dass dabei dieser Versuch einfach schon alles ist. Und genau, das ist bei mir so gewesen. Ich bin auch, ich habe sehr viele, also auch Juanes, Phil Collins, auch Elton John. Also
Juanes, ja, stimmt. Phil Collins?
Ja, Phil Collins.
Hast du Phil Collins gesagt? Ja, Phil Collins, okay, aber der spielt Schlagzeug.
Ja, genau, aber das finde ich, also ich habe auch die Ehre gehabt, Phil Collins zu treffen, und ich habe mit ihm auf der Bühne gesungen, mit Knocking on Heaven's Door. Das ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt in der Zeit, aber das war in seiner, der hat so eine Foundation gehabt in Miami, die Aha. Little Dreams Foundation, und dann unterstützt er kleine Kinder, die Musik machen wollen und kein Geld dafür haben, oder die Familien nicht so viel Geld dafür haben. Und dann macht die Foundation irgendwie so Vocal Lessons und Gitarrenunterricht und so weiter. Und dann wurde ich eingeladen, in Miami mit anderen Künstlern auch zu spielen und zu singen. Und dann habe ich ein Mismo Soul gesungen, das war 2016. Und dann haben wir zusammen auch noch alle Knocking on Heaven's Door mit Phil gesungen. Und das war für mich einfach so ein Riesentraum, weil ich bin, du weißt nicht, wie riesiger Fan ich bin von Phil Collins. Danach hat er halt noch sein erstes Konzert wieder. Nach dieser Performance von uns bin ich in die Tribüne gegangen und habe mir das angeguckt. Und er hat zum ersten Mal wieder gespielt nach weiß nicht wie vielen Jahren, weil er hat ja so eine OP gehabt im Rücken und so weiter. Und er hat dann gesungen, sein Sohn war an den Drums mit 14. Und Alter, eine der krassesten Erfahrungen. Ich hatte Dauergänsehaut. So lange Gänsehaut habe ich noch nie gehabt. Keith Richards saß zwei Stühle vor uns. Also es war einfach ein Ereignis, wirklich, weil er hat so lange nicht mehr gespielt, dass alle ihn wieder sehen wollten. Und dann kam Another Day in Paradise.
Oh ja. Nein, das fand ich nicht so gut. Das fand ich nicht.
Oh nein, das
war
mein Lieblingssong.
Ehrlich? Oh, es tut mir leid, aber das ist doch eine Sache. Ja, es macht unsere Beziehung spannend, dass wir nicht überall gleicher Meinung sind.
Das stimmt.
Ich finde ehrlich gesagt, ich habe ja auch so Genesis-Sachen.
Peter Gabriel.
Da gab es so, das ist dann noch so ein bisschen, als Phil Collins Genesis war. Und das finde ich eigentlich toll, weil Another Day in Paradise ist ja Phil Collins alleine, aber manches so mit Genesis fand ich auch irgendwie ganz ganz toll.
Das stimmt.
Der ist so ein bisschen, tatsächlich, er hat jetzt nicht mehr so viel Neues gemacht, aber es ist, finde ich auch toll. Du hast auch, ich muss es ansprechen, weil es steht einfach da, tatsächlich mit Jennifer Lopez zusammen einen Song aufgenommen. Ich erinnere mich doch, dass auch zum Beispiel Janet Biedermann mal mit Rowan Keating einen Song aufgenommen hat, und am Video hat man gesehen, dass die beiden sich nie getroffen haben. Weil es war ein Video, das in zwei verschiedenen Studios aufgenommen wurde. Du dagegen hast
ich mache alle
gemeinsam
Videos mit allen.
Ja, ja, und zwar personal, blöd. In personal. Du hast sie getroffen.
Natürlich. Ich fliege überall hin, wo man muss. Also ich habe das ja auch später mit Tini und mit Flowrider auch nochmal gemacht, weil ich denke, das ist total wichtig, dass man das Video macht mit der Person, in der man arbeitet. Weil,
ja, das finde ich ist auch total wichtig, aber ich glaube, es gibt einfach viele Personen, die dann sagen, der kann von mir aus ruhig da in der deutschen Version da nebendran dazu singen, aber ich komme auf keinen Fall irgendwo hin oder ich habe keine Zeit, um ein Video zu drehen.
Richtig, das Problem ist das Ego öfters, ne? Und das ist so, und das bei mir ist es so, also ich denke, mir ist egal, also wenn der jetzt nicht kommt, natürlich ärgere ich mich, weil ich sage, okay, ich bin immer der, der hin muss, aber am Ende ist das Video geiler. Und dann muss man natürlich einen Ausgleich finden zwischen, man darf jetzt nicht hier die Bitch sein überall, dass man überall hinfliegt. Aber manchmal ist es so, man muss sagen, hey, durch mein Ego fliege ich jetzt nicht hin und mache dann kein Video mit der Person, ist doch auch absurd, ist doch eine einzigartige Chance. Dann fliegt man jetzt einmal dahin und dann machen wir das zusammen. Und wenn J-Lo nicht kann, dann ist es halt J-Lo. Ich bin Alberto Solette, damals 2015 war ich ja nicht in dem Status wie jetzt. Und auch so würde ich jetzt immer noch hinfliegen, weil ich finde, das ist einfach wichtig. Und das ist ja auch, das merkt man auch, ne, wenn man mit Leuten arbeitet. Wenn man Songs zusammen aufnimmt und so und dann Promo zusammen macht oder irgendwie so ein Interview oder was auch immer oder irgendwie alles rauskommt mit der ganzen Instagram-Geschichte und so, dann merkt man, manche haben Bock, manche nicht so. Und manche sind eher so, nee, sowas mache ich halt nicht. Oder was? Und dann denkst du, oh Gott, ey, was für eine Diva. Ich könnte, also sowas kann ich gar nicht leiden. Ich finde, und deswegen finde ich auch Nico so cool, weil ich glaube, wir beide haben eine ähnliche Einstellung. Es ist einfach, man arbeitet, weil man Musik mag und nicht, weil man hier versucht, ein Superstar zu sein. Und das ist halt, glaube ich, der Unterschied. Und ich habe öfters einfach das Gefühl, manchmal kommt es manchmal zu groß in den Raum rein, dieses Thema.
Also, und Musik soll ja auch verbinden. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, also einen größeren Star als Jennifer Lopez gibt es ja nicht. Die kann ja mit jedem eigentlich machen, was sie will. Und umso toller, dass ihr dann dieses Video gedreht habt. Hast du mit ihr Spanisch gesprochen oder Englisch?
Beides. Sie spricht aber lieber Englisch. Also sie kann nicht so gut Spanisch.
Ah, siehst du mal, was wir hier alles erfahren. Ja. Aber sie macht da schon einen sehr auf Latino und Te amo und so. Ich habe jetzt gesehen, am Valentinstag, da war wieder alles auf, ist immer alles auf Spanisch, weil sie natürlich, die muss sie auch noch alle mitnehmen, gell, ganz Südamerika.
Ja, ich glaube, ab und zu in der Zeit, wo ich da mit ihr war, war das, also ja. Sie ist einfach sehr, in Amerika ist es auch so, ne, dass auch in Miami oder so, die Leute, die sprechen Spanisch, aber dann nach jedem zweiten Wort benutzen sie ein Englisches wieder. Das ist eher so ein spanglisches Ding. Und es ist dann schwierig, dann nur auf einer Sprache zu reden. Aber ja, sie ist, also ich fand sie auch mega und ich bin mein ganzes Leben werde ich dafür dankbar sein, dass sie das mit mir gemacht hat. Das ist auch krass, ne, weil ich in der Zeit wirklich nur diesen Song hatte, der erfolgreich war. Davor hat sie natürlich Sachen gemacht, aber die waren nicht so erfolgreich wie das. Und dass sie draufgesprungen ist und gesagt hat, hey, ich mache da mit und ich supporte jetzt Künstler, die...
Das ist der Hammer.
Weißt du, das ist verrückt.
Dieser Brief, diese Mail. Übrigens, Jennifer Lopez möchte mit dir einen Song... Ich würde ausflippen.
Naja. Voll verrückt. Ich wusste gar nicht noch, was sonst noch passieren sollte.
In meinem Geschäft fast so wie Frank Elsner, wie wenn Frank Elsner anruft und sagt, kommst du in meine Show. Du weißt, was ich meine.
Nee, sowas gibt's nur einmal, weil wenn wir jetzt versuchen würden, mit ihr einen Song zu machen, wäre es noch schwieriger. Also hätte ich wahrscheinlich keine Chance. Wenn ich ihr so, hey Jay, ich schick dir mal einen Song, so, yeah, I'm sorry, I don't have any time or I have another song coming out. Oder was auch immer. Wäre eher die Version. Es ist mega schwierig manchmal mit Leuten, das überhaupt, also nicht, weil man denkt, man will nicht, sondern allein die Timings, die jeder hat, ne, in seiner Struktur, ist es einfach manchmal gar nicht so einfach, ein Feature zu machen. Ja.
Du hast einen Song mit Jennifer Lopez gemacht. Punkt. Ich meine, du musst
Punkt,
nicht...
Ja, Punkt, das war's, das reicht.
Das war's, das reicht. Du kannst eigentlich aufhören. Jetzt warst du noch hier in der Show. Was soll jetzt noch kommen, sage ich dir. Deine Single ist ja schon raus. Seit 5. März, mein Geburtstag übrigens. Und,
nein, oder?
Und was passiert jetzt als nächstes? Also was ist jetzt geplant? Ja, war mein Geburtstag.
Am 5. War dein Geburtstag.
Und morgens ist meine Familie gekommen und hat deinen Song sozusagen halt mit der Kerze,
ich habe vergessen,
Torte
dich zu
so
gratulieren,
weiter.
Es tut mir leid.
Das macht gar nichts, das können wir doch jetzt alles heute nachholen. Das ist okay, doch erst gut. Eine Woche her. Also, wichtiger Song, klar, wie jeder wichtiger Song, einfach wie so ein kleines Baby ist, was man den anderen Leuten so in die Wiege legt und sagt, hier, habt es genauso lieb, wie ich es liebe.
Richtig, und das ist Magia. Es ist, ne? Und also Magia heißt ja Magie auf Deutsch, das kann man, glaube ich, einfach verstehen auch. Und die Message bei dem Song, also es wäre eine unglaublich lange Diskussion, welches die Single wird und auch intern bei mir, ich war nicht ganz, also ich wusste nicht, welches es sein sollte. Und dann bekam ich sehr viele, vor allem noch in der Quarantänezeit, diesen Song habe ich vor ein paar Monaten geschrieben. Und in der Quarantänezeit gab es so viele Messages über Instagram von Leuten, die meinten, hey Alvaro, komm, du hast noch Zeit, einen Song zu releasen. 2020 war schon so schlecht. Wieso? Also wenn du jetzt auch nichts was releasest, dann wird's ja noch schlimmer. Und dann dachte ich, okay, meine Aufgabe ist genau das zu machen, was ich bis jetzt gemacht habe und Hoffnung zu geben. Und in so einem Jahr mit Schwierigkeiten wie wir hatten und jetzt müssen wir auch noch weiterkommen, habe ich mir gedacht, meine Aufgabe ist einfach Hoffnung und Energie rüberzubringen und Machia ist einfach 100% das, dass man die kleinen Momente auch schätzt, dass man in der Zeit, wo man auch zu Hause war, man vielleicht auch denkt, man denkt immer, man muss raus, man muss reisen, ich muss nach Vietnam, jetzt muss ich nach Island, jetzt muss ich nach, weil da ist der Glück ist da, weißt du, irgendwie, den muss ich da finden, den Glück. Aber der Glück ist eigentlich zu Hause und der Glück ist bei den Leuten, die du liebst. Ja. Und das finde ich halt schön und das ist Machia für mich, ja.
Oh, also Machia heißt Maria, also oder? Also Machia ist
Machia,
Zauber.
Ja. Genau,
Zauber.
Ja.
Ach, heißt das Machia? Ich habe immer gedacht, das heißt Magia.
Nein, Machia, ja.
Machia, siehst du mal, jetzt lerne ich auch noch Spanisch hier
natürlich.
Auf die Schnelle. So,
ja.
Auch du kommst nicht um unser Redaktionsspiel herum. Wir spielen ein Spiel, was sich die Redaktion hat einfallen lassen für uns. Ich kenne es auch nicht. Ich lese aber jetzt mal vor, worum es geht.
Ah ja,
sehr gespannt liebe Barbara.
Ja.
Es wird Zeit, dass wir auch mal wieder was lernen. Barbara rostet ja auch nur ein und langweilt sich mit uns den ganzen Tag. Da du ja quasi ein sprachliches Genie bist, würden wir gerne, dass du Barbara etwas auf Japanisch beibringst. Oh Gott, kannst du so gut Japanisch? Wenn Barbara die Sätze fließend nachsprechen kann, ist das Spiel gewonnen. Wir haben natürlich zwei deutsche Sätze vorbereitet, die Barbara sicherlich auch braucht, wenn sie mal in Japan ist. Findet ihr auf der Rückseite. Viel Spaß und Watashi wa anatata no saiko o inote. Eure Reaktion, Redaktion. Okay, also der Satz heißt, das ist nur ein Satz. Oh Gott, kannst du das? Okay,
ich muss dir den Satz geben. Ich muss dir den Satz erfinden, oder was?
Nein, ich habe den Satz. Hallo, mein Name ist Babsi und ich esse gern Fleischsalat. Außerdem mag ich Andreas Burani.
Alter, ich habe so lange, ich bin mit 17 zurück.
Du kannst mir jetzt jeden Scheiß erzählen.
Ich bin jetzt 30. Es war ja nicht nochmal, aber.
Also, hallo, mein Name ist Babsi. Hallo, mein Name ist Babsi.
Genau, das ist Konnichiwa, Ore no namae wa. Nee, warte, du bist ja eine Frau, warte.
Das war ja, das also, ist egal das jetzt. Okay. Das soll jetzt hier keine Rolle spielen.
Ja, du kannst sagen, Konnichiwa, watashi wa Barbara des.
Okay, Konnichiwa. Wie?
Konnichiwa, oh, ich hab's doch gerade gesagt. Oh Gott, japanisch. Konnichiwa, Namae wa, genau, Namae wa ist mein Name. Namae wa, Barbara des.
Babsi.
Babsi
des. Babsi des. Was ist des? Warum
das
immer
so,
des?
Am Ende ist es so confirm, man confirmt den Satz sozusagen.
Ah, Babsi
so
des.
Abschluss.
Konnichiwa, mein Name. Das ist so wie Englisch. Wie Deutsch. Namae wa, Babsi den.
Babsi des.
Das ist so wie Babsi des.
Und dann?
Mein Name.
Andreas Borani. Ich liebe Andreas Borani. Ach so.
Ja, ich liebe. Sag ruhig, ich liebe. Das ist.
Ich liebe, genau, dann kannst du sagen, Andreas Borani, Aishteru.
Andreas Borani, Aishteru. Aishteru.
Was auch immer. Ich glaube, die Grammatik war voll falsch auch, aber egal.
Ist doch egal. Andreas Borani, Aishteru. Ich mache das so ein bisschen atemlos. Aishteru. Okay, und dann Fleischsalat. Hast du eine Ahnung, was Fleischsalat heißen könnte?
Niku Salada. Niku Salada.
Niku Salada. Andreas Borani, Aishteru. Oh, sehr gut. Damit.
Gut, das war jetzt für alle japanischen Hörer. Bitte schaltet aus. Macht davor aus.
Du bist ja toll. Leider, ja genau, es gibt viel zu wenig Japaner, finde ich, hier in Berlin, ehrlich gesagt. Also da müssen wir aufpassen.
Restaurants oder Leute?
Nee, Restaurants gibt es viele, aber so richtig viele Japaner auf der Straße sieht man nicht. Ich würde mich sehr dafür interessieren, weil ich finde, die japanische Sprache hat was ganz, das ist ja was wahnsinnig, wie soll ich sagen, das ist immer so und so. Es ist wahnsinnig, sind auch so andere Laute, gell, die man nicht so richtig kennt in unserer Sprache.
Man muss erstmal, wenn man lernen will, wie man redet, muss man erstmal verstehen, wie die denken. Das ist total komisch. Also du musst erstmal du musst die ganze Kultur absorbieren, bevor du überhaupt klarkommst, weil es ist total anders. Das haben wir in Europa gar nicht. Aber wirklich, das ist immer, so irgendwie so die ganze Zeit so, weißt du so. Das ist total lustig. Ja, es macht sehr. Und so, so heu.
Oh, ja.
So, das ist so
die. Also die Frauen machen sehr viel so hihihi und auch so und so wie so kleine Kätzchen immer. Das finde ich so ein bisschen.
Genau, wo hast du diese letzten Töne gefunden? Aber
da, wo immer da bei den wichtigen Teilen gepixelt ist. Ja,
genau. Und dann aber in Japan findest du nur entweder so, genau, so College Girls, also so Mädchen mit Rock. Ja. Oder halt irgendwie so ältere Frauen. Ich weiß nicht, wo die dazwischen hingelaufen sind.
Ich weiß es auch nicht. Ich habe aber letztens einen Bericht gesehen, und zwar, das hieß irgendwie Making Love oder Make Love in Japan. Und da ging es eben, gab es auch über Indien und über Dinge und so. Da wurden eben bestimmte sozusagen Sex und Liebe in einem bestimmten Land beleuchtet. Und in Japan, also dann lieber in Indien, sage ich mal, in den schlimmsten Verhältnissen als in Japan. Ja. Freudlos teilweise in den Ehen passiert gar nichts. Frauen gehen abends eher in so Bars, wo dann so Jünglinge sich so auf dem Schoß reiben, anstatt dass man irgendwie mal mit dem eigenen Ehemann, das haben die meisten, haben diesen Lachkrampf gekriegt bei der Frage, ob sie denn mit ihrem eigenen Mann noch irgendwie schlafen.
Seit 20 Jahren nicht. Ja, nee. Das ist echt nicht, ja. Das ist, es ist anders, würde ich mal sagen.
Es ist anders, aber auch schön. Also, pass auf. The Voice Kids, wie läuft's?
Gut, super. Fantastisch.
Wer ist mit dir in der Jury?
Die Fantas, die Steff und, und der Vincent Weiß, ja.
Sehr schön. Ich glaube, das macht doch wahnsinnig Spaß, oder?
Es ist unglaublich. Ich freue mich vor allem auf die Kids-Sendung, weil also The Voice Kids ist für mich nochmal eine Überraschung, also eine größere Überraschung, weil du bist ja wirklich da. Man denkt auch immer, wenn man diese Sendung sieht, ne, von zu Hause, man denkt, hä, checken die nicht, wer da gerade hinten steht und wer da gerade singt? Und man weiß es wirklich nicht. Wenn man da sitzt, hört man nur in diese Boxen rein und öfters hört man auch schon den Atem von dem Mikro, bevor das angeht. Da hört man so hier. Und so. Und dann ist so, oh Gott, die ist voll nervös oder er ist voll nervös. Und auf einmal, genau, hört man die Stimme, man denkt, oh krass, dann lässt sich dann irgendwie ein. Und dann denkt man, okay, man hat schon so ein Kopfkino, man denkt, okay, das ist ein Mädchen, 15 Jahre alt. Und man dreht sich um und es ist ein Junge, 9 Jahre alt oder sowas. Und du denkst, das kann doch nicht sein. Und das ist halt mega. Also das ist fantastisch. Ich liebe es, ja.
Ja, und ich glaube, es ist auch so schön, weil es kommt einem da in dieser Sendung als Einziges so vor, dass die Leute wirklich sehr nett, wie soll ich sagen, gepampert werden und dass man so das Gefühl hat, die gehen da mit einem guten Gefühl raus, egal wie sie abgeschnitten haben, und das liftet die so ab, ja. Und das ist eben nicht wie bei allem anderen eigentlich so, dass man denkt hinterher, das ist wie sozialer Selbstmord. Ich finde, bei The Voice kann man immer oder bei The Voice Kids kann man auftreten und da hat man nicht das Gefühl, danach ist man total durchgenudelt so.
Nein, es ist auch kein so Drama und so Drama-TV, wo man da hingeht und man muss dann irgendwie so eine krasse Story haben von, weißt du, Drama verkauft da nicht. Natürlich hilft eine Story immer, aber wie bei dem Song auch eben. Aber trotzdem ist es halt nicht so, dass man sagt, ey, du musst den voten, weil jetzt, also keine Ahnung, irgendwas Schlimmes ist bei ihm passiert früher und die Story kann man gut verkaufen. Das ist nicht so. Ja. Also deswegen die Musik im Vordergrund und wir entscheiden alle, wer weiterkommt.
Und auch bei den Familien, die dann da stehen und die Daumen drücken, die haben alle zwei Arme und zwei Beine, und die sind nicht bis irgendwie vier Arme, vier Beine, die sind irgendwie nicht bis irgendwie in die Haarwurzeln tätowiert und so. Also man hat das Gefühl, es ist einfach nett und man gönnt den Leuten. Und wenn es dann nicht klappt, dann findet man es wirklich schade und so. Also es ist eigentlich schon ganz toll gemacht. Würdest du dich trauen, dich auch heute noch? Also es gibt ja immer mal wieder so Wettbewerbe, wo man auch renommierte Künstler hinschicken würde, wie zum Beispiel den Eurovision Song Contest oder so. Mhm. Würdest du dich trauen, dich einer wie auch immer gearteten Fachjury, die vielleicht auch international ist oder so, zu stellen, oder hättest du da keinen Bock drauf?
Ich werde jedes Jahr gefragt, ob ich Eurovision machen will für Spanien, aber weil meine Musik so überall in Europa stattfindet, deswegen ist es irgendwie, die denken, okay, wenn wir Alvaro schicken, haben wir bessere Chancen. Und ich sage aber immer nein. Und irgendwie ist es für mich halt nicht mehr der richtige Moment. Also ich finde, es gibt Sachen, die also es würde mir nicht so viel Spaß machen und ich finde, da passe ich jetzt nicht so rein. So als Songwriter voll gerne, also eigentlich so einen Song zu schreiben, der da hingeht und mit dem man anders dann stattfinden könnte, wäre super, aber ich selber als Künstler erstmal nicht, nee.
Kann ich total verstehen. Wenn du jetzt gleich einen Hit schreibst, machst du ja heute wahrscheinlich noch, wie muss das um dich herum aussehen, damit du weißt, okay, die Bedingungen sind jetzt perfekt für einen guten Song? Also gibt's irgendeine Stimmung, eine Tageszeit, eine Klamotte, von der du weißt, dass es dir hilft?
Eine Klamotte, ja. Was ich immer denke, also ich habe Instrumente. Also für mich, Inspirationen sind Instrumente für mich. Also ich kriege die Inspiration viel aus Gitarren oder Klaviere und so weiter. Und ich habe ein ganz altes Klavier zu Hause bei mir, was sich nicht verstimmt. Das ist aus 1912, das ist schon mehr als 100 Jahre alt. Und das Holz ist so alt, dass es sich nicht mehr verbiegt. Das heißt, auch mit dem Transport und sowas ist es nie verstimmt. Und es ist irgendwie so magisch. Und ein Songwriter aus Nashville hat mir mal gesagt, der meinte, when you're buying a guitar, hold it, and if the body feels warm, there's a million songs in it. Und das stimmt. Und dasselbe ist halt mit dem Klavier auch. Und ich glaube, mein Klavier hat so viel durchgemacht, dass ich denke, da gibt's noch Songs drin und man muss sie rausspielen. Weißt du, aus dem Klavier.
Rausschütteln.
Wirklich. Ja, man muss die Songs rausspielen aus dem Klavier. Und auch aus der Gitarre. Und ich glaube, manchmal ist man in so einem Mood und denkt, oh Mann, ey, kein Bock mehr. Und nimmt einfach die Gitarre, man spielt einfach los und es kommen ein paar Akkorde raus. Manchmal ist es cool, manchmal nicht, aber man muss es, glaube ich, einfach identifizieren. Und dann irgendwann denkt man, wenn man auf so einem, so wie eine Art Trance, also irgendwann ist man dann drin und man sagt, oh krass, irgendwie, das fühle ich voll, ich gehe jetzt hier weiter. Und dann muss man auch so weit machen, wie es geht. Weil wenn man da aufhört, dann ist dein Mindset anders wieder.
Ich finde das total interessant, weil ich glaube eigentlich ja euer Job oder der Job, auf den es ankommt, ist gar nicht so sehr das Performen, sondern der Moment, wo du da sitzt und schreibst. Und ich denke mir manchmal, glaube ich, vor so einem Klavier sitzen und mir denken, oh Gott, jeder Akkord ist schon geschrieben worden und jede Melodienfolge gibt's schon so ähnlich. Und ich wäre dann ganz schnell so entmutigt, weil ich mir denken würde, alles hat ja irgendwann schon mal vor mir einer so ähnlich gemacht.
Wenn du vor dem leeren Blatt stehst, vor dem weißen, ist es natürlich immer sehr schwierig, die erste Linie zu zeichnen. Aber trotzdem ist es halt notwendig. Und irgendwann, wenn du drin bist, und dann hast du keine Angst mehr. Also ich glaube, Musik soll ja nicht Angst machen. Musik, deswegen fand ich es cool, in der Zeit, in der Quarantäne eben wieder Zeit zu haben, um zu experimentieren, wo man nicht direkt denkt, okay, das muss jetzt ein Hit werden, sondern ich schreibe einfach Musik, so wie früher, weil es mir Spaß macht. Und dann kommen die besten Sachen raus.
Hast du ein gutes Gespür? Also wenn du jetzt rückblickend was geschrieben hast, was dann später ein Hit wurde, wusstest du, als du schon ein bisschen bekannter warst und so und es auch möglich war, einen Hit zu schreiben, wusstest du, dass es ein Hit ist oder warst du selbst am meisten überrascht?
Es gibt verschiedene Storys, also verschiedene Situationen. Bei zum Beispiel Mies Moschol, erste Single, gar keine Ahnung. Ich hätte voll den anderen Song genommen. Aber so irgendwie das Label meinte zu mir, Universal meinte, hey, nee, das muss unbedingt das hier sein. Und alle wollten unbedingt das. Und dachte ich, ja, ey, okay, dann, weißt du, ich hab ja noch nie so einen riesen Hit geschrieben. Deswegen, wenn ihr das denkt, dann gehe ich mal, ich habe nichts zu verlieren, mäßig. Und dann kam es raus und es war natürlich dann noch J-Lo dazu. Also es war natürlich die richtige Entscheidung. Und dann auch bei Sophia, da habe ich schon ein, das war das erste Mal, wo ich gespielt habe, okay, ich weiß nicht, was es ist. Der Song ist auch nicht der musikalischste, wo du denkst, okay, die Stimme von mir kommt jetzt voll gut raus oder man merkt, hier kannst du singen oder hier, weißt du, so, man hat ja immer manchmal so Songs, wo man merkt, man hört den Song, man denkt, oh, krass, der kann singen. Bei Sophia ist es nicht so. Sophia ist ein sehr technischer Song, mit sehr klaren Melodien. Aber trotzdem hat der Song was sehr Spezielles und sehr Magisches, was man nicht erklären kann, und das hat es dann ausgemacht und das ist verrückt und seitdem konnte ich es besser einschätzen, ja.
Okay. Ja, dann werden wir jetzt mal gucken, was mit Machia passiert.
Ja, das ist natürlich auch gespannt. Natürlich sagt man immer sowas. Ja, ich wusste natürlich immer schon. Aber bei der neuen Single, man fängt immer von Null an, finde ich. Deswegen, man kann trotzdem das Gespür haben. Und wenn es halt nicht funktioniert, hat man es trotzdem probiert und man hatte ein richtiges Gefühl trotzdem.
Aber wenn es jetzt gut laufen wird, dann wird es auch ein bisschen der Grund sein, weil du heute eben bei mir hier in dieser Show bist.
Ja,
und weil es natürlich einen wahnsinnigen Push
gibt. Natürlich. Dankeschön, ne, nochmal. Hab ich schon Danke gesagt?
Kein Problem.
Okay,
nein,
danke.
Aber es
ja.
ist
okay. Okay, nochmal. Ich schicke dir auch später noch Sachen. Okay.
Noch Sachen. Genau, keine roten Rosen bitte, die finde ich spießig.
Okay,
ach, Alvaro. Nichts mit Rosen, finde ich. Ich finde, Rosen sind absolut überschätzt.
Aber so Sonnenblumen,
Geld. Ich
oder?
Ich auch gerne Geld. Nee, auch nicht.
Auch
Geld.
Nicht. Magst du keine
Geld.
Blumen?
Schick mir 100 Euro. Dann kaufe ich mir selber was. Ich gehe immer gerne auf Nummer sicher. Aber
das
egal.
Ist so wie in Lateinamerika, also, wo man zahlt, um ins Radio zu kommen.
Ja, bei uns geht's noch umsonst. Aber wenn ich einmal verstanden habe, dass ich auch Geld dafür nehmen kann, dann muss ich dir ehrlich sagen, dann fange ich
so
auch an, hier
richtig.
Kleine Beträge. Ich stehe halt total auf Bargeld. Ich finde ehrlich gesagt so, also jetzt viel große
so
Beträge,
haben,
so dass
ne?
mir, ich möchte gerne so 400 Euro in Kleinscheinen im Geldbeutel. Das finde
so
macht
eine dicke
mich
Rolle
so
an
glücklich.
Geld. Ja.
Toll,
so Kapitalbar-mäßig, ne? Da einfach fantastisch.
Ja, nur Bares ist Bares.
Freut
so.
Mich für dich. Also.
Alvaro, I wish you what. Das war ganz toll mit dir.
Danke auch.
Und ich hoffe, du hast. Ja, bitte, gerne. Gerne.
Ja.
Ich bin halt, man nennt mich ja auch Starmacher.
Ja. Ach klasse. Oh Mann, ich hoffe wirklich, dass es. Ich wollte unbedingt dieses Interview mit dir machen, weil sonst wäre ich nicht happy gewesen mit dem Release von Machia. Weil ich hatte gedacht, es fehlt noch was.
Aber jetzt sind wir komplett und jetzt, wenn es nicht läuft, ganz ehrlich, dann kann ich dir auch nicht helfen.
Ja, das stimmt.
Tschüss, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Vielen Dank, Barbara. Tschüss. Schönen Tag euch allen. Bis dann. Tschüss.
Alvaro Soler. Oh, es ist doch irgendwie fast wie eine Behinderung, wenn man Deutsch spricht und nicht Spanisch, so wie er. Der spricht auch manchmal merkt man, dass er eben in Spanien aufgewachsen ist und dann hat er auch noch in Japan gelebt und so. Der hat die Welt gesehen.
Unfair. Ist ein bisschen unfair.
Ist wirklich unfair. Also, ein toller Mann, ein tolles Gespräch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr jetzt noch andere tolle Gespräche hören oder ihr hört dieses einfach nochmal. Mhm. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann ist das Tolle. Wir können euch was anderes anbieten. Wir haben Alternativen.
Ja.
Und zwar all das, was wir schon gemacht haben, Clemens, was sehr viel ist.
Ja,
und all das, was wir noch tun werden. Und da kommt eine ganze Menge auf euch zu. Ihr werdet euch nicht langweilen. So viel kann ich schon mal verraten. Ich freue mich auf alles, was kommt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Viele Grüße, eure Babsi.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de